erstmal alle zusammen. Da sind wir wieder bei Good Morning Pets. Ihr wisst ja, ich bin Katharina.
Und ich bin Christina. Wir sind Hundetrainerin und Tierärztin und erzählen euch jede Woche das, was uns interessiert und euch interessiert. Das, was wir spannend finden über die fälligen, federigen und manchmal schuppigen Freunde.
Selten schuppige Freunde.
Selten schuppige
Viel zu selten.
Genau. So. Heute starten wir nicht mit dem Rückblick. Heute startet Katharina mit der Begrüßung. An euch
alle. Ach so, ja, genau. Erstmal schön, dass ihr alle da seid. Ich bin ja sehr geflasht. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wir so viele sind hier heute. Finde ich total toll. Und ja, was wollte ich alles sagen? Also ich muss erklären, interessiert das die Leute, die den Podcast nachher hören, aber wo die Toiletten sind?
Ist jetzt so, mitgehangen, mitgefangen.
Schade, dass ihr nicht da wart, ihr hättet ihr auf Toilette gehen können. Und zwar direkt gegenüber auf der anderen Seite vom Hof, wo dieses efeu bewachsene Häuschen ist. Da kann man die Toilette nutzen, wenn einem das überkommt. Und natürlich darf sich jeder hier was zu trinken holen und Kekse und alles bei Leonard und Max an der Bar. Die haben genau da was vorbereitet. Und
unsere ältesten Podcast-Freunde im Sinne von genau seit erster Stunde dabei, ja, tatsächlich. Genau, so wie wir gesagt haben, alles umsonst. Das Einzige, was da steht, ist die Spendenbüchse für die Kinder, dass die uns heute hier unterstützen. Und ihr dürft währenddessen aufstehen, haben wir gesagt. Ne?
Natürlich, jeder kann aufstehen und rausgehen und was auch immer ihr möchtet, wenn es euch nicht gefällt.
Genau, was ihr sonst so macht, wenn ihr unseren Podcast hört, jeder darf jetzt Wäsche waschen und spazieren gehen, sich halt noch einen Kaffee holen und so, genau.
Schön, vielleicht sind die alle weg.
Sagt das nicht. Wäsche waschen, ne? Ja, tschüss. Genau, wir haben 120 Folgen und jeder von uns überreicht jetzt eine Tüte. Wir haben nämlich auch, da freuen wir uns sehr, unsere ersten Podcast-Gäste heute da. Der eine sitzt dort, das war der Schulhund Oskar, freuen wir uns sehr, dass er heute auch hier ist.
Ah, Christina bringt die Tüte jetzt dahin, deswegen spricht sie nicht weiter.
Und die zweite, wo bringe ich die hin?
Die bringe ich hin.
Bringst du?
Jawohl, du stehst hier, ist egal, jetzt stehe ich auf.
Ja, jetzt stehst du auf. Die zweite geht an Clark, weil das war unser zweiter Podcast-Gast, die ist für Lün. Das war unser Hundefriseur, der als Podcast-Gast da war. Es ist Kaninchen, Pferd und Känguru, es sollte also für jeden in Ordnung sein.
Das Pferd ist nicht in Ordnung.
Genau. Oh. Dann haben wir alles Einweisende gesagt, glaube ich, oder? Jeder steht auf, wie er möchte, jeder geht Pipi machen, wann er möchte, jeder trinkt, wann er möchte. Wir sind nicht in der Schule, keiner muss das Handzeichen heben.
Genau.
Dann geht's los.
Ja, jetzt.
Dann geht's los.
Oder?
Letzte Folge haben wir uns unterhalten, Katharina, über.
Genau.
Hab ich noch souffliert eben.
Mensch, hast du noch souffliert, ne?
Hab ich einen Monolog gehalten.
Ja.
Über
ja.
eine Wildtiernarkose.
Eine Wildtiernarkose, genau. Das war die Folge, wo ich eingeschlafen war. Nein, deswegen erinnere ich mich nicht mehr. Stimmt, über die Wildtiernarkosen hast du gesprochen,
genau.
Das stimmt.
Du hattest zumindest einen kleinen Redeanteil.
einen kleinen Redeanteil, den man zwischendurch hören konnte, zwischen den Schnarchgeräuschen. Genau. Nein, alles gut.
Den Funfact der Woche hast du mitgebracht, hast du gesagt?
Ich habe tatsächlich einen Funfact der Woche mitgebracht und zwar über den Panda-Bären, fand ich ganz witzig. Den kennen wir ja alle.
Ist mein Lieblingstier.
Ehrlich?
Ja.
Ach, verrückt, ich habe so viele Lieblingstiere. Aber meinst du übrigens auch einen Esel, falls du auch mal darüber einen Funfact findest? beim Panda-Bären weißt du, wie oft ein Panda-Bär am Tag kackt?
Vielleicht nicht, wenn du so fragst.
Also ein Panda-Männchen macht sein großes Geschäft ungefähr 40 Mal am Tag.
40?
Ja, also scheinbar machen die recht kleine Haufen. Ja, ich finde es auch völlig verrückt. Und die markieren scheinbar auch lustig. Und zwar, wir kennen das ja von den Hunden, die das Beinchen manchmal richtig hochheben. Die Panda-Bären machen es noch besser. Die stehen mitunter auf den Vorderbeinen und mit den Hinterbeinen klettern diesen Baum hoch,
ja,
um
das
dann da oben so hoch wie irgend möglich zu markieren. Wäre eine Trainingsgruppe vielleicht wert für die Rüden?
Für die Rüden oder für die Männer?
Vielleicht für beide.
So auf Festivals neues Markieren.
Ich mache mal einen Kurs dazu. So.
Genau. Und diese Folge unterhalten wir uns, haben wir vorher überlegt. Das haben wir ja noch nie gemacht, dass wir vorher schon gesagt haben, was nächste Folge kommen wird. Aber diese Woche unterhalten wir uns über
Tierheime.
Genau. Wir dachten, das ist ein Thema, wo wir beide was zuzusagen haben. Dann ist es ein Thema, wo sich bestimmt auch die Geister ein bisschen scheiden, denke ich, werden wir gleich merken, und wo jeder auch so seine spezielle Meinung hat. Das heißt, wir erzählen das, was wir denken, und wer hinterher noch Fragen, Gedanken, Anregungen hat, gerne einfach dazu, oder?
Mhm, machen wir so.
Ich muss einen Schluck trinken.
Okay, wir können ja mit Statistiken anfangen. Ich habe jetzt nur das mit den Hunden mal tatsächlich gegoogelt, weil ich das nicht wusste, wie viele Hunde so aktuell in Deutschland wohl im Tierheim sitzen. Mhm. Dass das natürlich schwankt, klar, da geben wir welche mehr ab und holen welche ab. Die können nicht jeden Tag aktuelle Zahlen posten. Aber dass es tatsächlich immer so zwischen 70 und 100.000 sind. Das ist schon viel, ne? Mhm. Also nur Hunde. Und das sind ja lange nicht nur Hunde, wie wir wissen. Das sind ja sehr viele andere Tiere, Katzen, Kleintiere, Vögel. Ja,
ich habe Statistik gemacht, ein bisschen. Mhm. Auch weil ich gar keinen Überblick hatte tatsächlich, wie viele Tierheime wir alleine in Deutschland haben. Es sind gelistet grob 550, was ich schon relativ viel fand tatsächlich. Mhm. Und dazu kommen dann, also es gibt diesen Tierschutzbund e.V., irgendwie diese Dachorganisation, da ist nicht jeder gelistet. Aber es gibt dazu dann zusätzlich so anverwandte Tierheime, also die ganzen Pflegestellen, die ganzen vorübergehenden Unterkünfte, die ganzen dort, wo Tiere hinkommen dürfen, die importiert sind und weitergehen. Und das versuchen sie jetzt auch gerade so ein bisschen zu vereinheitlichen, was da alles wie gilt, eben weil man da so schlecht Statistik drüber führen kann. Ich habe mich mit Claude und ChatGPT unterhalten. Die gehen ein bisschen, ich hätte nämlich gedacht, dass Hunde die meisten sind. Sie haben beide behauptet, dass Katzen tatsächlich mehr im Tierheim sitzen. Mhm. Vielleicht bin ich da auch in so einer Wolke, dass das in meiner Welt nicht so war. Aber
nur doch, weil sich halt auch viele Katzen draußen so unkontrolliert vermehren, ne? Weil immer noch in sehr vielen Regionen unkastrierte Katzen halt rumlaufen, dass das so normal ist und die Nachkommen davon.
Und richtig hart verboten, ne? Also in NRW haben wir ja Pflicht für alle Freigänger, Katzen.
Ist das in ganz NRW oder ist das kommunal?
Nee, das ist in NRW, soweit ich weiß. Du fragst immer diese Nachfragen.
Ja, Entschuldigung. Ich sage überhaupt nichts mehr hier heute. So, ich gehe jetzt. Tschüss.
Siehst du, jetzt haben wir das schon. Check. Also wir haben die Kastrationspflicht und die Chippflicht tatsächlich. Also jede Katze, die rausgeht, jeder Kater muss kastriert sein und muss eine Chipnummer haben. Ansonsten dürfen sie eigentlich nicht. Wenn die Nachbarskatze also ständig unterwegs ist und irgendwie die eigene versucht zu decken, kann man durchaus beim Veterinäramt einen freundlichen Anruf starten und sagen, dass einem das zu Recht auf die Nerven geht und man das nicht haben will. Ich finde immer, was ich auch in der Praxis sage, ist, dass ich sage, wenn die Leute auch ein Wohnungstier haben, entweder es fällt vom Balkon oder die Wohnungstür ist doch mal auf. Also wie schnell passiert es auch, dass eine Katze trotzdem raus ist, jetzt wegen der Chippflichtigkeit? Ich finde es irgendwie sinnlos, in Anführungszeichen, nicht zu chippen, weil wenn dann Fritzi weg ist, würde ich sie ja trotzdem wieder haben wollen irgendwie.
Ja, normal schon,
und
ne?
Gerade diese hübschen Rassekatzen und so, die werden halt sehr, sehr gerne auch weggecasht und tauchen dann beim Tierarzt auf. Und wenn ein neues Tier kommt, haben wir eigentlich Pflicht, auch Transponder auszulesen und so. Das heißt, wenn das dann irgendwie nicht übereinstimmt oder dann Transponder drin ist und man nicht weiß, wo es herkommt, sollte der Tierarzt auch wach werden, dass es vielleicht auch als geklaut dann zurückkäme. Von daher finde ich, ist da gar nicht zu spaßen. Und ich finde an sich auch, also unkastrierte Kater in der Wohnung, ich auch, riecht wie Affenkäfig. Ne?
Also ich kann schon mal welche, die hatten das. Also ja, das, ich verstehe es nicht. Das habe ich echt nicht verstanden.
Vielleicht ist das so Long-Covid ohne Nasengeruch. Weiß so,
wahrscheinlich. Das war wirklich nicht schön.
Nee, also das gehört dazu. Aber zurück zu Tierheimen. Das war jetzt ein Tierarzt-Exkurs zu Chip. Genau, also und die Kaninchen sitzen da natürlich auch. Und ich glaube immer noch in der Minderzahl und Hunde auch. So, jetzt fang du doch, weiß ich nicht. Das war Statistik. Jetzt du mit Berührungspunkten.
Berührungspunkte. Ich hatte Berührungspunkte in meinem Leben mit Tierheimen ja doch schon sehr, sehr viele.
Hattest du einen Tierheimhund mal?
Ja, drei tatsächlich, noch mit meinen Eltern zusammen hatten wir dreimal Hunde aus dem Tierheim. Und ich habe auch mal 3 Wochen zumindest Praktikum in einem Tierheim gemacht. Mhm. Habe also auch so ein bisschen mal hinter die Kulissen da blicken dürfen. Ich weiß also von daher zum Beispiel, dass die Mitarbeiter da das nicht unbedingt immer so ganz leicht haben. Das sehe ich auch. Ich habe aber auch die andere Seite gesehen, die auch nicht immer so witzig ist, wenn man denn einen Hund aus dem Tierheim haben möchte. Ach so, dass man sich da doch ein wenig sehr erklären muss, um das Tier denn überhaupt zu kriegen. Und kann von daher halt auch sehr gut verstehen, dass man sagt, das Theater tue ich mir nicht an, da gehe ich halt zum Züchter, da kriege ich den Hund auch so fertig. Also ganz plump ausgedrückt.
Kommt drauf an,
ne?
Wen du haben willst, sonst kriegst du da auch nicht hin. Ja, wir hatten 2 Hunde aus dem Tierheim. Der eine war tatsächlich perfekt. Der war, der hatte leider keine Gebrauchsanleitung. Er war englisch erzogen, er hatte leider keine Gebrauchsanleitung, was er alles kann. Und es kamen dann so gefühlt alle paar Monate mal zufällig irgendwelche Sachen hoch, wo wir dachten, oh krass, das kannst du auch. Der konnte zum Beispiel auch auf Entfernung rechts und links laufen und sich hinsetzen. Hat natürlich sehr lange gedauert.
War das der Retriever?
Der Retriever war auch trainiert, auf Feuer doch anzuzeigen, habe ich irgendwann mal gesagt. Ne? Dann haben wir immer Streichhölzer angezündet, so Weihnachten, wenn Kerzenzeit ist. Und dann fing er an zu schreien halt, ne? Wie bescheuert. Und irgendwann haben wir das mal losgelöst, draußen getestet mit Zündhölzern, kannte der auch. Also der war perfekt, perfekt. Er hatte so eine ganz leise Stimme im Tierheim, haben wir gefragt, haben sie gesagt, na, wissen Sie jetzt nicht so schlimm. Nee, er war heiser gebellt. Das war sein einziges Manko, was er hatte.
Okay.
Also das war immer so. Und dann haben wir noch einen zweiten mitgekriegt. Der war erst so groß, als wir ihn kriegten, bis er dann seine...
Christina zeigt gerade so auf 45 Zentimeter
Höhe. Knapp Wölfi. Bis er dann stolz und mutig glücklich zu Hause war, weil er so 65 hoch oder so. Genau, die hatten wir.
Ja, das kann natürlich auch noch passieren, ne? Wenn du einen jungen Hund aus dem Tierheim holst und gar nicht so richtig weißt, was draus wird, dann bist du
ja jung und schüchtern auch, ne? Der war tatsächlich so gekauert in der Haltung.
Aber ist ja gut, wenn er dann selbstbewusst wurde, habt ihr doch alles richtig gemacht.
Ja, natürlich.
So, natürlich macht ihr alles richtig, genau. Mein Gott.
Und jetzt mittlerweile schon, aber am Anfang war mir das nicht so klar. Irgendwie dachte ich früher immer, Tierheim, da gibt's so eine klare Regel, wie es zu laufen hat, aber am Ende entscheiden die Vereine, denen die Tierheime gehören, also da die Vorsitzenden und die Tierheimleitung. Also das erklärt, finde ich, schon so ein bisschen, wenn man genauer guckt, warum jedes Tierheim so seine eigene Handschrift doch hat. Das ist kein standardisierter Prozess, wie man irgendwie denken würde. Das war was ich früher immer irgendwie gedacht hätte, das ist ja überall gleich. Nee, ist es nicht tatsächlich. Und das Zweite finde ich, dadurch, was du eben angerissen hast, ich finde, es ist ein unglaublicher Knochenjob hinter den Kulissen. Gehört zu den Jobs, wie ich finde, die in der Gesellschaft zu wenig bezahlt sind. Dazu gehört auch Krankenpflege, Altenpflege, Tierpflege.
Ist auch ungefähr, würde ich sagen, das Gleiche, aber es war teilweise sehr ähnlich, glaube ich.
Ja, ist schon ähnlich. Ne? Und dann hast du noch ein paar Kranke dazwischen, dann kommt irgendwer in Quarantäne und so. Ich finde, das ist ja auch immer das. Ne? Das vergisst du ja, dann hast du nicht nur, also ist ja nicht nur spazieren gehen, ist ja nicht nur verwalten, ist ja auch alles sauber halten. Dann hast du ja auch potenziell noch Kranke, darfst ja nicht vergessen, ne? Wenn ja die meisten.
Ich weiß noch, wie ich das erste Mal da die Zwinger gekerchert hatte. Und mit dem Hochdruckreiniger so ein bisschen meine Malessen hatte. Ihr, mehr muss ich nicht sagen, ne? Also ihr wisst, wie ich aussah. Also es spritzt. Egal. Das war zum Beispiel nicht so schön. Das habe ich dann nachher ein bisschen besser gelernt, dass man den Kercher in einem bestimmten Winkel halten muss, damit einem die Schete nicht um die Ohren fliegt. Dann auch dieses Futter vorbereiten für die ganzen Hunde. Das waren um die 60 Hunde. Da wurden in riesigen Wannen dann irgendwas vorbereitet. Dann hast du das alles angerührt und da wurde dann noch wie Wasser mit reingemengt und was weiß ich. Da hatte man nachher so eine Pampe, die dann halt in so einer Großküche jeder dann in seinen Napf kriegte. Und da gab es natürlich auch da schon immer mal die Hunde, die irgendwas nicht vertragen haben oder die ganz mäkeligen Esser, die teilweise auch mal mit der Hand gefüttert wurden, damit sie überhaupt irgendwas essen, weil sie da so im Koma waren.
Und, der Betreuungsschlüssel ist ähnlich wie im Krankenhaus nicht dafür vorgesehen, so richtig.
Das ist es, genau. Und da ist man natürlich dann auch froh gewesen um jeden Ehrenamtlichen oder um jeden doofen Praktikanten,
ja, aber es der ist sich ja dann auch, da hingesetzt hat. Ja, auch klar. Ne? Umgekehrt weißt du ja auch, dass die Schutzgebühr heißt es. Ne? Ich dachte immer Verkaufspreis, das ist politisch nicht korrekt, habe ich gehört. Es ist die Schutzgebühr, die man hinterher bezahlt, um das Tier wieder mitzunehmen, also um, wenn man dann einen hat, um den mitzunehmen.
Das deckt es bei weitem nicht.
Nee, gar nicht. Nein. Also überhaupt nicht. Also im Schnitt sollen es so zwischen 200 und 400 Euro sein. Ich weiß, dass wenn so Rassewelpen da anlanden, dass die auch teurer also sind ja auch nicht nur Tiere, die jetzt wirklich übrig sind im Alltag. Ne? Also sind ja, aber das finde ich ist ja auch die Krux, wo wir das schon so gesagt haben. Ne? Es sind ja aber auch viele, viele Tiere, das vergisst man ja schnell, die aus Beschlagnahmungen im Zweifelsfall kommen, die ja auch irgendwo hin müssen. Selbst wenn jetzt zum Beispiel das Veterinäramt so einen Kofferraum voll 15 Welpen und 3 tragende Zuchthündinnen oder sowas hat, davon hat ja das Veterinäramt noch nicht 15 Zwinger, ne?
Also, nee, in der Regel haben die auf dem Veterinäramt auch keine Zwinger.
Ja, genau. Und höchstens für die ganz fiesen Angestellten.
So. Im Büro irgendwo
der Günther,
noch.
Der Günther, der wird immer weggesperrt. Nee, und dann, wenn du das hast, dann müssen die ja auch irgendwo hin. Das heißt, das Veterinäramt kann die ja dort verwahren lassen. Ich weiß gar nicht, ich denke, manchmal hängt es dann auch da wieder da dran. Dann kriegt das Tierheim zwar so eine Unterkunftspauschale, dann verkaufen die oder entschützen die oder wie wir das dann sagen mit der Gebühr, korrekt? Wie sagt man? Entschützung?
Ja, ja.
Ja, das halt. Also werden die dann verkauft auf alle Fälle für deutlich mehr, aber wenn die dem Veterinäramt gehören, geht das Geld natürlich ans Veterinäramt und nicht ans Tierheim. Das heißt, da haben die ja dann auch wieder nichts von, ne?
Das Finanzielle ist ja sowieso das, was ich so weiß, dass die Tierheime grob gesagt 50-50 durch Spenden und Mitgliedschaften finanziert werden und die andere Hälfte ungefähr dann von der Kommune bezahlt wird. Und das ist halt so ein bisschen abhängig vom, je nachdem, wo man das Tierheim hat und vom jeweiligen Ort. Mhm. Aber das ist halt, eigentlich ist es ja so eine Öffentlichkeitsarbeit, ne, dass die dafür zuständig sind, quasi, dass wir hier in Deutschland nicht auch irgendwann so ein Straßenhund oder, gut, Straßenkatzenproblem haben wir ja sogar schon, das wissen ja die wenigsten, ne, dass wir wirklich unfassbar viele Streunerkatzen haben, die man gar nicht als solche wahrnimmt, weil sie halt irgendwo gefüttert werden und versorgt werden und irgendwann mal eingefangen und kastriert wurden. Aber wenn ich mir vorstelle, dass wir halt irgendwann auch dieses Thema haben mit irgendwelchen Hunden, die halt ausgesetzt werden, die sich dann einfach planlos weiter vermehren. Ich meine, wie man das in anderen Ländern vielleicht kennt, da arbeiten die ja gegen an, dass das gar nicht erst so weit kommt, dadurch, dass sie die Tiere da aufnehmen. Und von daher finde ich das schon
eigentlich alternativ, wert, ne? Plakativ hätten wir ja sonst auch Tötungsstationen.
Das
hier,
hätten
ne?
wir auch. Also in Frankreich zum Beispiel werden alle Hunde, die irgendwo in so einer Auffangstation erstmal landen. Nach 8 bis 10 Tagen wird dann halt individuell entschieden, ob dieser Hund in ein Tierheim kommt, wenn da irgendwo Platz ist, oder ob er halt eingeschläfert wird. Und da wird halt wirklich auch aussortiert. Das heißt, Hunde, die irgendwie schon krank wirken oder eh irgendwie vielleicht einer Rasse angehören, die da nicht so wahnsinnig erwünscht ist.
Sie will nicht Kampfhund sagen.
Wir wollen nicht Kampfhund sagen. In Frankreich ist auch der Rottweiler Kampfhund, ne? Also das ist ja auch sehr unterschiedlich. Und die Hunde werden dann in der Regel sofort eingeschläfert, wenn sie da landen. Das heißt, wenn ich da unterwegs bin, mein Hund läuft mir ab und ich habe ihn nicht irgendwie gekennzeichnet oder so und kriege den nicht nach einer Woche wieder, ist halt weg. Im schlimmsten Fall. Ne?
Umgekehrt hatten wir damals in Berlin, als ich noch Assistenzzeit hatte, die ihre Behandlungen nicht bezahlen konnten.
Ah, die haben wir laufen lassen, ne?
Nee, die sind dann gekommen mit dem Tier, denn kannst du es ja, das machen wir ja auch manchmal, das ist ja irgendwie unser Zwergentierschutzbeitrag oder so, dass wir sagen, okay, das ist eine Seele wie die Nike vor 2 Jahren, die wir hatten, war ja auch so eine hübsche, ich sag mal Rotti-Optik, aber kein Rotti drin. Die kam, die war jung, die hatte 2 gebrochene Beine, der Besitzer konnte sich die Versorgung nicht bezahlen, dann kann man machen, dass der Tierarzt sagt, also ich glaube nicht jeder macht das, aber wir machen das in bestimmten Fällen, wenn es geht, dass man dann das Tier abtritt, das war auch in der Tierklinik früher so und wir haben ja im Hintergrund auch Menschen, die gerne einen Hund suchen oder Tierheime, mit denen wir kooperieren können oder Pflegestellen oder so, dann gibst du das Tier ab und das heißt aber, wir binden uns die Behandlungskosten ans Bein, entweder finanzieren wir das dann über Spenden oder finanzieren das so oder man sagt dann durch die Schutzgebühr ist zumindest Medikamenten und solche Preise wieder drin dann, wenn wir die Tiere abgeben. In Berlin war das aber eine gängige Masche, dass die das gemacht haben, die Leute, die das Geld dafür nicht hatten. Und dann sind sie einfach, weil da war der Abgabeort dann das gängige Tierheim drumherum. Das waren so 4, 5 Stück da irgendwie. Und dann sind die danach einfach so 14 Tage, wenn es ein Bruch war, wusste man ja, dann sind sie ungefähr da. Und dann sind die einfach Schleife gelaufen in den Tierheimen und haben sich die wieder abgeholt. Ne?
Ach, wie schön.
Ja, war günstiger die Schutzgebühr als die ganze medizinische Versorgung. Und der Hund hat sich immer so schön dann gefreut, wenn man kam. Ne? Und die Katze, das war gleich so eine Connection.
Oh, Mutti ist wieder da.
Oh, irgendwie springt hier ein Funke über, habe ich den Eindruck. Ja, genau so.
Und die Tiermitarbeiter haben alle gedacht, boah, da stimmt die Chemie aber sowas von. Ja,
ja genau. Okay. Also das ja auch. Ich finde auch, das darfst du nicht vergessen, wie viele Menschen kriegen wir ja auch mit, wenn das Tierheim uns Tiere zur Versorgung schickt oder so, wie viele Menschen einfach auch ihre Tiere da abladen, wenn es unpassend ist. Ne? Ich sag mal medizinisch unpassend oder halt auch verhaltensbedingt unpassend.
Oder mit einer Lüge. Ich weiß noch, als ich damals da das Praktikum machte, das war übrigens ausgerechnet ein roter Cocker, der da wunderschön und gepflegt mit Leine und passendem Halsband als angeblicher Fundhund von welchen Leuten angebracht wurde. Und als die Leute ihn dann abgegeben haben, dann gegangen sind, hat er ganz schrecklich traurig hinterhergeguckt.
Oh mein Gott.
Und irgendwie haben die Tiermitarbeiter so ein bisschen Zweifel gehabt, dass sie den wirklich gefunden hatten.
Aber nichts gemacht?
Nein, ist die haben gesagt, halt da, besser ne? so, als wenn sie jetzt hier, ja, wenn wir jetzt ja die zur Rede stellen und bababa, dann nehmen sie ihn gleich wieder mit und regen sich auf und setzen ihn irgendwo aus. Also Klappe halten, aber blöd waren die auch nicht. Die haben das schon gemerkt, ja.
Ja, also ich glaube auch, also ich kenne ja ein paar Leute, die schon im Tierheim auch gearbeitet haben, dadurch ja auch den Blick hinter die Kulissen mehr kennen. Und ich glaube gerade dieses, dass man die Tiere erst sehr, sehr, sehr spät abgibt. Das heißt, wenn das Kind wirklich in den Brunnen gefallen ist, das macht es natürlich dann hinterher auch so schwierig, die zu vermitteln. Ne? Also wenn es halt super krank und alt ist oder wenn es halt dann schon 5 Leute gebissen hat oder nicht mehr draußen kompatibel ist, so, und dann sitzen die da alle.
Mhm. Kann natürlich auch mit den 5-mal gebissen haben, kann natürlich auch sein, dass sie trainingstechnisch sehr falsch beraten wurden, wenn ich das mal so sagen darf. Gibt's ja auch. Ne?
Gibt
dass
ja man auch dann Menschen, die gehen nicht zu guten Hunden.
Ja, oder die gehen gehört. Vielleicht auch gar nicht, weil es halt auch Geld kostet, das kann ja auch sein. Aber dass sie halt vielleicht gedacht haben, wir haben alles versucht. Also ich habe das auch tatsächlich schon mehr als einmal gehört, dass Leute mir erzählt haben, ja, den anderen mussten wir leider abgeben, das haben wir nicht mehr hingekriegt und starten dann quasi mit einem neuen. Und wir waren aber mit
jetzt
mit
machen wir es nochmal falsch.
Nee, aber vielleicht stirbt die Hoffnung zuletzt, ja. dass es diesmal alles anders wird. Aber ja, vielleicht macht es dann ja bei mir nächstes Mal besser, wer weiß. Ne? Mhm.
Also ich habe Durst, wer noch Durst hat und leer gelaufen ist, darf gerne aufstehen, ne? Ich sag's nur.
Du hast Durst? Da ja. steht doch was zu trinken.
Ja, für mich, aber deswegen sage ich nur, weil die Jungs da ja auch stehen.
Ich dachte, du wolltest trinken und traust dich nicht
an
deinen Napf.
Hab ich schon. Nee, ich habe noch ein bisschen, Dankeschön, aber ich dachte, vielleicht möchte noch jemand zu euch kommen.
Aber selbst wenn ich wollte.
Du kannst das, guck mal,
Ich habe ein Problem. So? Ach so, egal, ich habe keinen Durst, ich habe eben...
Getrunken.
Okay.
Mhm. Ja, also das war eigentlich nur die Ablenkung auch, finde ich, zu dem letzten Thema, was heißt letztes, aber ein wichtiges, wo ich finde, da kommt man schnell halt auch in Doppelmoral irgendwie, dass ja viele Hunde im Tierheim sehr lange sitzen, in vielen Tierheimen sehr, sehr lange sitzen und sicherlich auch irgendwie eine Bindung zu der Pflegekraft hat. Die Pflegekraft ist aber halt niemand, der 3 Stunden am Tag für dieses eine Tier Zeit hat irgendwie. Ja, und dann sitzt er da 5 Jahre und genau. Schläfern wir den jetzt ein oder nicht?
Das war jetzt letztens das, wo ich hier mit denen, wo ich gerade rüber gucke, wo ich die unsere Berner Freunde sehe. Da wurde ja letzte Woche so ein Spaziergang organisiert für die Listenhunde.
Ja, das war mein Blackout-Sonntag, ich weiß
ja,
nicht.
Ja, alles gut. Wir haben jedenfalls den Spaziergang mitgemacht und ich habe mich da mit einem unterhalten, der da halt auch irgendwie in diesem Verein tätig ist. Und der hat halt auch gesagt, dass zum Beispiel die Listenhunde im Schnitt 3 bis 4 Jahre im Tierheim warten, bis sie denn jemand haben möchte. Boah. Und in manchen Tierheimen, hart. Also gerade in Bayern ist es wohl so, dass die Listenhunde da innerhalb Bayerns ja überhaupt gar nicht vermittelt werden dürfen. Die müssen also irgendwo in anderes Bundesland, was ich ja auch total verrückt finde. Die wollen da halt keine Neuanmeldungen mehr, aber da kommen ja immer wieder diese Hunde rein. Das heißt, wenn die da reinkommen und...
Wegen der südeuropäischen Grenzen meinst du jetzt oder wie, die kommen da rein?
Ja, da kommen tatsächlich sehr viele über die Grenze wohl. Mhm. Und wenn innerhalb von Bayern da keiner vermittelt werden darf, also ich sag mal, dass die wahrscheinlich, weil hier haben wir ja auch massig davon. Ja. Ist ja nicht so, dass wir hier keinen Pitbull im Tierheim hätten. Und wenn ich jetzt unbedingt zum Hunden zu Hause geben möchte, fahre ich vielleicht nicht... unbedingt noch nach Bayern, ne? So. Und dass die halt eine sehr geringe Chance haben, da jemals wieder rauszukommen, wenn man sich da nicht irgendwie um die Vermittlung kümmert. Und
ja, und dann einschläfern oder nicht? Da gehen ja die Wogen total hoch und runter, ne?
Frag mich nicht.
Kann ich nochmal mit dem Doppelmoral
Ja, kommen? Das ist wirklich mit Doppelmoral. Also ich finde es tatsächlich kein Leben. Er sagte sogar auch, dass da je nach Tierheim und je nach, also in welcher Kommune das Tierheim ist, dass es da tatsächlich auch verboten ist, dass die mit dem Hund überhaupt Gassi gehen. Das heißt, dieser Hund sitzt da vielleicht seit 3 Jahren in dem Tierheim und darf das Gelände nicht verlassen. Das ist doch verrückt. Ich meine, das ist tierschutzrelevant, oder?
Ja, was sagst du immer? 30 Minuten im Zwinger? Käfig, wie heißt das? Transportkiste?
Das ist tatsächlich, ne? Tierschutzfriedig, wobei der Zwinger natürlich größer ist als eine Hundetransportbox. Ne?
Ja gut, so. Aber ja.
Aber okay. Es ist halt aus meiner Sicht kein Leben für einen Hund. Also da muss man sich, glaube ich, wirklich die Frage stellen,
dass der nicht mal spazieren gehen darf, ist ja hart. Ne?
Das ist schon krass. Die Gassigänger kommen.
Und ich finde auch, das macht's ja nicht. Also es gibt ja dann kommen wir ja auch ein bisschen mehr in Erziehung und so. Aber ich finde, das ist ja schon so ein Ding. Dann hast du so ein wie sagt man, Verhaltens mit besonderen Bedürfnissen oder sowas, mhm. Hund, was wäre so, ne?
Verhaltensoriginell.
Ja, originell. Ja, und also die werden ja nicht besser durch weniger Reize und durch engere Maschen und Muster und dann darfst du nicht mal übers Feld rennen, wo kein Schwein ist, ist schon auch irgendwie hart, ne?
Das ist schon hart, ja. Also mir tut's dann auch leid, ne? Ist halt so nicht schön.
Also einschläfern oder nicht?
Ja, das Einschläfern, weiß ich nicht. Ja, na, ja, also ich wollte, wenn ich der Hund wäre, nicht unter diesen Umständen leben, sage ich mal so. Deswegen, ich finde, ich darf es aber nicht entscheiden. Genau. Mhm.
Du hast ja eben auch angerissen, wer den dann kriegt und so. Ich glaube,
es geht ja nicht um die Hunde, die irgendwie auffällig sind und gebissen haben oder so. Es geht ja dann um die Hunde,
aber
die einfach...
Aber auch die werden nicht per se eingeschläfert. Ich will jetzt auch nicht hier sagen, Alte, macht ihr alle tot oder so. Ich will nur sagen, wir töten einen Haufen andere große Säugetiere jedes Jahr. Millionenweise, weil wir sie essen. Und die leben irgendwas zwischen genauso schlecht und, wenn es gut läuft, ein bisschen besser als ausschließlich im Zwinger oder, wenn es deutlich geht, schlechter. Aber da kräht ja tatsächlich kein Hahn danach. Ne? So jetzt mal so plakativ, Schweinetransporter fährt zu Tönnies. Stell dir vor, es wäre ein Hundetransporter, der zu Tönnies fährt.
Wäre eine Demo, denke ich mal.
Ja, denke ich auch. Und wenn da nur welche drin säßen, die seit 3 Jahren nicht vermittelbar und nicht handelbar wären, wäre das jetzt schlecht oder gut? Also er sagt, das wäre gut oder schlecht. Das schlecht. Weiß ich jetzt nicht.
Oh ja, ich will mitfahren. Der nicht händelbare Hund. War das der Riesenhund mit dieser Stimme?
Ich weiß nicht, ob es der große Hund, der war es, ja. Okay, Milo war das.
Ich wollte gerade sagen, ein Yorkshire Terrier ist doch gar nicht anwesend.
Ja. Ja, wäre aber eigentlich ja. Und ich wusste auch nicht, ich dachte tatsächlich, irgendwann entscheidet man das einfach, dass man sagt, okay, das ist super schwer, es waren schon 5 Leute da, die sich das hätten vorstellen können oder 3 und wir hätten auch gedacht, das könnte gehen und es geht einfach nicht, dass man dann sagt, aus die Maus, jetzt reicht's.
Aber du
gibt's
siehst
aber
ja,
nicht.
Nein, du siehst ja, was für ein Aufschrei es war. Ich meine, irgendwann war das doch mal mit diesem Chico, der irgendwie seine Menschen da totgebissen hat, erwachsene Menschen. Nicht das mit dem Kind, was ja auch immer wieder passiert und tragisch ist. Dass selbst bei diesem Hund ein Riesenaufschreier war, dass man das ja nicht einfach verantworten könnte, diesen Hund einzuschläfern. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, darf
wir
man gerne
mal...
Wir
müssen jetzt mal so eine, weißt du, so ein Alex muss so ein Video machen, wie du mit so einem Schwein an der Leine spazieren gehst.
Ich?
Ja, und dann bringst du das einfach in den Schlachthof und dann gucken wir, ob es auch so ein...
Wenn jemand also ein Schwein hat, das er für so ein Video zur Verfügung stellen würde, ich mach das. Aber ich bring's da nicht wirklich hin, ne? Also ich tu nur so.
Naja, Alma hat auch Hunger, aber...
Nein, aber was wollte ich sagen? Ich wollte das mit diesem Hund sagen, also dass da dieser Riesenaufschrei war und dass ich da tatsächlich bei aller, ihr wisst, ich liebe Hunde abgöttisch und zwar so ziemlich jeden, aber dass ich da einfach denke... wie hast du eben auch gesagt, es gibt so viele, die Nutztiere jetzt mal außen vor, aber es gibt auch so viele wunderbare Hunde, die eingeschläfert werden, einfach weil sie zu viel sind in Tierheimen. Mhm. Und dass man denen vielleicht eine Chance geben kann, den jungen, gesunden, witzigen,
lustigen im Vergleich
zu denen.
Und statt
jetzt den da irgendwo isoliert sein Leben lang einzusperren, weil er so gefährlich ist, dass er Menschen totbeißt. Also da würde ich jetzt auch tatsächlich mal auf dem Boden bleiben und sagen,
was mache ich denn als Tierheim, wenn ich jetzt da Tausende sitzen habe? Tausende sind es ja nicht. Aber sagen wir, ich habe 20 Käfige, sagt man auch nicht, ne? Käfige.
Käfig sagt man nicht. Man sagt Zwinger.
Zwinger
ich hört sich total toll an.
Ich habe 20 Zwinger.
Das klingt so gemütlich.
Ja, wie der Dresdner Zwinger, ist direkt daran angelegt. Ne? Und davon sind 15 echt ätzend und ich werde sie nicht los. Aber ich muss ja schon auch eine Fluktuation haben an Tieren, weil sonst kommt ja keiner mehr.
Das weiß ich nicht. Muss man die haben?
Ja, sicher.
Oder kann ich nicht sagen, ich heb die hier einfach nur auf und sie haben es hier schön. Ich kümmere mich um die 20 Hunde.
Ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube, du musst sie durchschleusen. Also ich habe zumindest auch gehört, dass es welche gibt, die dann Durchreise-Auslandstiere kurzfristig aufnehmen. Mhm. Da geht nämlich dann auch die Statistik wieder los und sagt, die fallen irgendwie unter die Schutzgebühr, aber irgendwie ja eigentlich auch nicht, weil sie ja nur auf der Durchreise sind. Weil ich sag mal, du kannst dir ja beim Auslandstierschutz durchaus mehr Junghunde und sonst was auch gezielt dazu sammeln oder mit Vereinen arbeiten, die dir solche Hunde bringen, die dann leichter und netter vermittelbarer sind. Das geht ja leider.
Ist halt die Frage, sind die wirklich immer leichter und netter zu vermitteln?
Wir haben Welpe hier, als ein ausgewachsener Kampfhund?
Ja, das schon, aber was ja auch bei den jungen Hunden aus dem Auslandstierschutz sehr häufig anzutreffen sind, sind dann so Herdenschutzhunde, die ja auch
wenn die zu mir kommen und ich sage, sie sehen irgendwie aus wie ein Kanker.
Es gibt Leute, die sammeln sowas.
Ja.
Und ja, wenn man, das sind ja auch nicht unbedingt immer so Hunde für jedermann, sage ich mal. So, und wenn ich das mit einer falschen Erwartung vielleicht an so einen jungen Hund rangehe oder gar nicht weiß, was draus wird, kann das natürlich auch irgendwie ungut
aber
sein.
Aber der,
ne,
sieht so niedlich aus.
Die sehen unfassbar niedlich aus, das ist ja genau das Problem.
Ja. Mhm. Genau. Ja. Ja. Kostendeckung, glaube ich, haben wir was, ich überlege gerade, haben wir was vergessen?
Ich habe gegoogelt, dass ein Hund im Jahr im Schnitt 2.500 bis 5.000 Euro das Tierheim kostet.
Ja, guck mal, wir haben doch gesagt 60.000 bis ans Lebensende, das ist ja
das ist
sehr
ein Schnapper.
Ähnlich.
Nein, es sei denn, er braucht noch irgendwelche Medikamente, ja, und solche Spezialnahrung, das ist ja jetzt mal außen vor gelassen so.
Ja, aber das ist ja für Tierheime oft schwierig, ne?
Und wenn die Hunde da 3 Jahre sitzen, hast du da am Ende vielleicht schon 20.000 Euro reingesteckt und kriegst dann 350 Euro Vermittlungsgebühr raus.
Ja.
Kein guter Schnitt.
Muss ich eigentlich das Geld zurückgeben, wenn der nach 4 Wochen wiederkommt?
Was? Hast du das? Nein, natürlich nicht. Christine, kaufst du nicht mit Garantie. Wolltest du dir das mal ausprobieren oder was?
Nee, ich habe einen.
Christine hat immer komische Ideen. Die holt sich morgen einen Hund, testet das mal und bringt ihn nach einer Woche wieder.
14 Tage Widerruf,
möchte dann ihre 400 Euro wieder haben.
Ja. Genau, war nicht so wichtig.
Machen die, glaube ich, nicht.
Nee. Ja, jetzt, ich finde, wir müssen noch was Nettes sagen. Wir haben sehr viel Kritisches gesagt.
Wir sind immer kritisch. Wann sind wir jemals nett,
ja,
zueinander?
Wie die von der Muppet Show, ne? Diese zwei Opas da oben.
Diese beiden Opas, die ganze Zeit, nee, das finde ich doof, das finde ich doof, alles doof hier.
Nee, also ich finde,
also was Nettes finde ich, ist halt wirklich diese Arbeit, die sich da auch wirklich gemacht wird von vielen. Es gibt ja
und
überall nette und dumme Menschen und es gibt natürlich auch...
Hast du nette und dumme Menschen?
Ja. Und habe ich das gesagt? Habe ich das jetzt gerade? Nee, ne? Hab ich nicht. Schneid das raus, Alex.
Oh mein Gott. Warte, wir machen so einen Marker, dass nicht das passiert, wenn sowas passiert. Dann macht man hier so einen Knopf.
Was?
Und dann
machst du wieder klatschen und sagst,
nee,
das musst du jetzt
rausschneiden. Nee, dann gibt's so einen Marker und dann sage ich Alex hinterher, da sind 3 Marker drin, da musst du mal hören.
Aber gibt's doch.
Ja, jetzt hast du einen gekriegt.
Bevor ich gleich noch einen von dir kriege. Nein, aber bei den Menschen, sage ich mal, die da arbeiten, die meisten meinen das ja sicherlich sehr gut, wenn sie da ihren Job machen. So, ich sollte was Nettes sagen, das fällt mir schwer.
Ich finde es auch super wichtig. Also ich finde, es ist halt so eine Mängelverwaltung und dementsprechend entsteht so ein kritisches Gespräch da draus, mhm, irgendwie. Und man sagt gar nicht, wie viele wirklich toll vermittelt werden, wie viele da super gepäppelt werden, wie viele wieder, ja, perfekt nach Hause gehen, wie auch dieses, ich meine, klar, wir hören natürlich auf der anderen Seite, wenn Leute sagen, ich habe da keinen gekriegt. Ich glaube, dass es aber beides ist. Ich glaube, dass manchmal diese Ansprüche wirklich seltsam sind vom Tierheim, dann darf der nicht so und so viele Stunden arbeiten und der nicht so. Und was hattest du neulich? Über 65 gab es keins mehr?
Ja,
oder so,
das,
ne,
war tatsächlich damals im Bekanntenkreis, ist schon eine Weile her, dass eine Dame, die war damals eine Freundin der Familie, sage ich mal, mit 64, 65 war die, wirklich fit wie ein Turnschuh, super sportlich. Und die wollte einen Hund haben, der war irgendwie 8 oder 9. Mhm. Den haben sie ihr nicht gegeben mit dem Argument, sie sei zu alt, sich nochmal einen Hund anzuschaffen. Mhm. Und das fand ich ja wirklich krass. Also sie hat, mhm, natürlich dann woanders irgendwann nochmal einen Hund bekommen. Ich kenne auch Geschichten, wo Menschen keinen Hund bekommen haben, weil sie ein Kind hatten.
Wenn es nicht zum Hund passt, finde ich es halt auch
praktisch. Ja, dann ist es natürlich vernünftig.
Also das ist das, was ich immer nicht weiß. Ich finde, wir hören immer diese Geschichten, wo es quasi so ist, als wenn die Tierheime auf ihren Hunden sitzen und die nicht richtig
abgeben
wollen.
Es kommt dann so
rüber,
wenn dir Leute,
ja,
solche Geschichten
ich glaube,
erzählen.
Ich glaube, aber andererseits, dann sitzen da, kommt da eine kleine Familie mit 3 kleinen Kindern und dann möchten die gerne den Rotti haben, der
ja, das
auch,
ist klar, das wäre Quatsch.
Ja,
dann,
aber,
ne,
was sagst du denn dann als Tierheim? Du kannst ja nicht sagen, sorry, haben sie einen an der Waffel, suchen sie sich was anderes
ich
aus.
Ich würde das sagen, du kennst mich ja.
Deswegen aber, hast du kein Tierheim.
Deswegen arbeite ich da nicht.
Ja, aber was sagst du denn dann? Dann sagst du
ich
natürlich,
sagen,
sie haben kleine Kinder. Dass
dieser Hund ist vielleicht nicht geeignet, aber schauen Sie, wir haben hier noch 37 andere, vielleicht ist da was Passendes für Sie dabei. So.
Ich glaube, das passiert aber auch. Na, ich will nur sagen, das ist ja so wie bei Bewerbungen. Wenn du Leuten absagst, dann darfst du ja heutzutage auch nicht mehr sagen, nee, Entschuldigung, einfach echt disqualifiziert, dann hast du ja auch total Stress. Und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass manche Begründungen, die man so hört, auch eigentlich die nette, politisch korrekte Variante waren.
Mit Sicherheit auch, ja. Mit Sicherheit. Nee, die wollen,
wenn sie 8 Stunden arbeiten, dann besser nicht.
Die wollen ja auch, dass die Hunde möglichst nicht irgendwie nach einem Jahr wiederkommen. Das ist natürlich auch völlig klar, ne? Denn die immer, ja, diese Wanderpokale und wenn der Hund irgendwie 3-mal zurückgekommen
ist, wird
halt
auch nicht besser. Ne?
Wird es nicht besser. Für den Hund nicht und, nee, für die haben wir ja hier auch schon gehört, dass es Hunde gibt, die irgendwie den 5. Besitzer haben. Mhm. Ja, ist natürlich Mist, ne?
Ja, klar. Haben wir auch, glaube ich, in irgendeiner Folge schon mal, war das bei Tierschutzhunden und so, glaube ich, drüber gesprochen, dass dieses Wanderpokal, Traumatisierung, rein, raus, Vertrauensperson und wieder weg, auch nicht besser wird, ne?
Nee. Ja.
Fazit oder nicht Fazit?
Ach so, ja.
Nee?
Ich könnte noch stundenlang
ja,
mit dir reden.
Ja, dann erzähl. Nee, aber nein. Ich habe keine Uhr und ich weiß nicht, ob wir uns hier und dann hängen alle schon so, weißt du.
Die langweilen sich schon alles zu Tode, ne? Nein, das wollen wir nicht. Obwohl ich
das sind ja heute nur Leute
Augen.
Hier, die uns gerne hören.
Ach so. Okay, das geht übrigens hier noch bis 22 Uhr. Ich weiß nicht, wie so lange so ein Moonlight-Ding.
Deswegen haben wir vorher gesagt, wo die Toiletten sind und wo der Getränkestand ist.
Genau.
Genau, Kekse. Wir haben auch Kekse,
es gibt Kekse,
wenn
die
der Zuckerspiegel sinkt.
Genau. Die sind übrigens richtig lecker, die Kekse. Ich habe da eben auch schon, also...
Ja.
Ja.
Genau. Und, nee, sonst?
Du hast gesagt, du sollst das Fazit ziehen.
Nee, frage ich.
Frage ich.
Nee, doch, ziehe ich erst das Fazit? Oder
zieh mal
Dr.
erst das
Wölfi
Fazit und dann reden wir noch weiter. Nee, okay. Du musst ja... Ja, mach erst doch Dr. Wölfi und dann das Fazit.
Okay.
Dr. Wölfi hat was zu erzählen.
Dr. Wölfi erzählt diese Woche, dass er sehr, sehr traurig ist, dass Oma Gemma nicht mehr berichten wird im Podcast, weil Oma Gemma diese Woche über die Regenbogenbrücke gegangen ist, leider. Er sagt aber in diesem Zusammenhang, dass es nicht zu unterschätzen ist, wie Tiere um andere Tiere trauern, auch wenn das nicht per se heißt, dass sie sich daneben legen und 3 Stunden fiepen oder so und dass die akute Trauer auch ein bisschen gestresst, überfordert aussehen kann und sich das über die nächsten Tage und Wochen noch sehr zeigt und dass derjenige, der übrig bleibt als Partnertier, genau die gleiche Zuwendung braucht wie der Mensch, der den Verlust erlitten hat.
Das hast du schön gesagt.
Ja. Und wir freuen uns, dass du trotzdem hier bist heute, obwohl das noch nicht lange her ist.
Ich hatte keine Wahl. Das hat mich auch tatsächlich sehr abgelenkt, aber jetzt sage ich besser nichts mehr, sonst fange ich an zu schlucken.
In diesem Sinne das Fazit dann, denn hast du kurz Pause. Das Fazit. Tierheime in Deutschland sind super, super wichtig. Ohne diese Einrichtungen hätten wir sicherlich Zustände wie in Ländern, wo das nicht so ist und hätten sicherlich auch, ob Tötungsstationen oder zumindest ähnliche Konstrukte, um dem Ganzen Herr zu werden, auch hier in Deutschland. Es ist ein Knochenjob für alle Beteiligten. Es ist sicherlich kein Easy-Peasy-Plus-Geschäft. Es ist immer auch ein Freud- und Leidgeschäft, weil man Tiere lange verfolgt, denen man ein Zuhause wünscht, weil man Kranke und Gesunde da hat, weil man sich kümmern muss, wer kommt, wer abgegeben wird, weil man auch die Tiere teilweise mit abholen muss und da auch wirklich hinter die Kulissen von Menschen blickt. Ich denke, dass man sicherlich auch Wut auf Menschen entwickeln kann, wenn man sehr viele Jahre im Tierheim ist. Es gibt ungefähr gelistet 550 und mit allen Auffangstationen weit über 1000. Es sitzen 300 bis 500.000 Tiere in Deutschland im Tierheim aktuell. Und dementsprechend ist es sicherlich schön und gut, wenn der ein oder andere von dort ein Zuhause findet.
Ja, mit Sicherheit. Die freuen sich.
Ja. Eigentlich sagen wir ja an dieser Stelle noch, ihr findet uns demnächst. Wir haben tatsächlich jetzt eine Sommerpause, nicht im Sinne von Podcast-Sommerpause. Wir haben aber Sommerpause mit geplanten Events. Jetzt kommt ja dieser immer versuchte Marketing-Teil.
Der immer große Versprechen ankündigt, die am Ende sowieso
nichts. Aber ne, ja. Also alle da, alle sitzen.
Aber Ideen haben wir, so.
Genau, Ideen
die
haben
Umsetzung
wir.
Umsetzung ist bloß immer so ein bisschen.
Ist schwierig halt
ja,
auch, ne? Wir sind weder gelernter.
Zeit für sowas.
Ja, und wir sind auch nicht gelernt aus dem Business und man frickelt sich das so selbst dahin. Wir können aber sagen, dass wir stetig wachsende Zuhörerzahl haben. Das können wir heute vielleicht sagen, dass wir uns sehr, 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 sehr gefreut haben, dass heute Menschen hier sind, um sich das mit uns anzuhören. Das hat uns wirklich viel bedeutet.
Ich habe gesagt, du sagst anzutun.
Was?
Nein, schon gut.
Also mir hat das viel bedeutet.
Ja, mir auch, ja.
Genau, und wir hoffen, dass das weitergeht. Wir hoffen, dass ihr noch Lust habt, uns noch ein paar Folgen zu hören. Wir freuen uns immer, immer sehr, wenn wir auf info@goodmorningpets.de oder an anderen diversen Stellen Kommentare, Rezensionen oder Themenwünsche bekommen. Wir sind meistens auch so ungefähr 4 bis 6 Wochen und 2 Gespräche im Verzug, dass wir das checken, dass das passiert ist, welche Themenwünsche und so eingereicht werden. Wir freuen
Vielleicht
uns aber immer.
Vielleicht sagt uns gleich noch jemand hier live und in Farbe, was er sich wünscht.
Ja, genau. So. Und ansonsten würden wir an dieser Stelle unseren Teil schließen, aber sagen, offene Fragerunde zu dem Thema oder auch Anmerkungen können, ist ja ein Podcast, da kann ja auch jeder einfach nur was sagen, ist ja nicht jetzt ein Vortrag wissenschaftlicher Natur, wo man jetzt sich fachlich melden muss. Oder Dinge, die man uns schon mal fragen würde. Wenn dem so wäre, ich hoffe, dass irgendwer jetzt was sagt, würde ich versuchen, das Mikro hier rauszukriegen und dahin zu gehen. Oder man kann rufen und ich wiederhole die Frage, geht auch. Was lieber ist. Der Lipper ist ja nicht so gerne immer extrovertiert und gleich als Erster am Mikro.
Och, echt? Gibt es hier Leute, die keine Lipper sind?
Da. So, dann los.
Renate, ne? Ist kein Lipper. Jetzt also. Ihr fehlen trotzdem die Worte.
Genau. Ja. 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 Ja, genau. Also Kastrationschip läuft, also die Frage war, auch für das Publikum zu Hause, Mensch. Die Frage war, ob der Kastrationschip, den wir beim Rüden setzen können, ein halbes oder ein Jahr, ob, wenn er wieder ausläuft, ob man die Pubertät nochmal erlebt. Ja, tut man. Das kann man auch dann dadurch jetzt 5, 6 Mal haben, wenn man das schön findet, wenn man es immer wieder auslaufen lässt. Was halt zusätzlich noch blöd ist, ist, wenn man es auslaufen lässt, ist das, wenn man sagt, okay, eigentlich war ich doch zufrieden mit dem kastrierten Ergebnis und entweder ich kastriere ihn dann wieder oder ich bin unsicher und setze nochmal einen Chip. Dann ist es so, wenn der Chip gesetzt wird, gilt auch diese potenziellen 4 bis 6 Wochen, wo das Verhalten nochmal krasser wird auch. Das heißt, es kommen erst diese 2, 3, 4 Monate sicherlich zweite Pubertät. Außer, dass der Hund dann schon nicht mehr theoretisch in der Pubertät ist. Aber dieses ganze Verhaltenstesten kommt wieder. Und dann kommt, wenn man sagt, okay, jetzt doch nochmal ein Chip, dann kommt auch der zweite nervige Peak nochmal wieder. Deswegen empfehlen wir eigentlich immer, wenn wir sagen, es gibt einen Kastrationschip, gibt's ja meistens aus irgendwelchen Gründen, weil man sagt, dies und das nervt mich oder ich möchte das und das wissen, ob das dann sich verändert. Man kastriert ja nicht mehr einfach so. Dass wir dann sagen, okay, wenn der Chip gesetzt ist und das Verhalten gefällt dir und das war meinetwegen ein 6-Monats-Chip, dann habe ich so 4 Monate vielleicht Zeit, mir das anzugucken. Das geht ja nicht sofort wieder hoch. Und wenn ich sage, okay, das möchte ich, dann empfehlen wir schon eigentlich die medizinische Kastration, also die richtig chirurgische Kastration, weil dann der Effekt gleich bleibt. Weil man sagt, genau wie bei uns Frauen auch, diese lebenslange Hormongabe ist einfach ungesund für den Organismus, kann Leberwertprobleme und sowas, also Leberprobleme machen im Alter und dann ist kein Grund, es immer wieder zu machen, sozusagen. Ja. Noch andere Fragen? Medizinischer oder menschlicher Natur?
Menschlich.
Oder hundischer Natur? Hier, ne? Trainer, so, keine Ahnung, der Dobermann benimmt sich schlecht oder so, was soll ich machen?
Was denn? Hallo? Der liegt ja wieder eins.
Irgendwelchen
Sprachlos.
Ja. Ja. Ah,
das habe ich tatsächlich, ja. Das habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Wir sind Freunde. Und ja, Puh, möchtest du auch mal was sagen? Puh gibt die Antwort. Also, ja, das habe ich tatsächlich
schon
öfters.
Wir sind noch Freunde sogar.
Ja,
genau. Wir haben uns neulich in einem nicht so netten Kontext.
Nicht nur die Trainerin, sondern auch noch die Tierärztin seines Vertrauens. Aber mich mehr, merkst du? Von mir gibt's keine Spritzen.
Ja, mein letzter Besuch war auch ein bisschen ausgeartet.
Jetzt kann ich gar nicht sprechen.
Nein, also aber du sagst,
es
gibt es,
funktioniert,
ne?
Doch, ja, doch. Also ich würde das natürlich dann mit offenen Karten dem Tierheim auch klar machen.
Ehrlich?
Ja, das würde ich sagen, dass man sich quasi den Hund teilt. Das ist doch gar nicht verkehrt, dass man sagt, es ist noch jemand anderes da außer mir. Dann, ich würde das tatsächlich ganz offen kommunizieren, hätte ich keinen Stress mit. Weil es einfach, ja, ich glaube, Ehrlichkeit wird da im längsten, oder?
Ja, das glaube ich bei sowas nicht per se, aber...
Okay, dann habe ich das jetzt nicht gesagt, das wäre jetzt meine Idee.
Nee, aber ich denke, im Zweifelsfall geht das.
Ja.
Ja. Also oder es ist dann halt ein Dauerbesuchshund. Ich weiß tatsächlich nicht, wie, ich glaube, das ist auch unterschiedlich, wie diese Bestimmungsregeln hinterher sind. Es gibt ja, die sagen, sie kommen noch mal zu Besuch, dann und dann oder so. Ich meine, wenn der Hund dann weg ist, kann er natürlich zufällig weg sein. Wenn ich dann nicht mal eine Decke da habe, weil der Dauergast woanders ist, dann ist halt
dann wäre es vielleicht blöd. Also dann sollte für eine Kontrolle zumindest der Haushalt so aussehen, als wäre ein Hund da verfügbar. Ja. Aber nee, das würde ich tatsächlich, also ich würde es einfach sagen und ja, hätte da jetzt eigentlich kein schlechtes Gewissen, wenn die denn meinen, dass das dann absolut ein No-Go ist, dann gehe ich ins nächste Tierheim, oder?
Es gibt 500 Stück, da gibt's noch einen.
Da gibt's noch eins, das würde ich aber auch so sehen, doch. Da. Und ich finde, 65 ist überhaupt nicht zu alt für einen Hund, was soll das? Also, hallo?
Ja, ist auch albern, ja.
Ja, was soll das? Dann kann ich auch nicht mehr so viele Hunde haben in meinem Leben, ne?
Nee, denk mal drüber nach.
Ja. Ja, das stimmt.
Die wahrscheinlich vorher, während sie gearbeitet haben, nicht hatten.
Ja.
Und dann so einen Schnitt zu ziehen und zu sagen, die kriegen einen, das bringt eben die Gefahr, dass ich sage, ich kann auch einen aus dem Kofferraum kaufen. Mhm. Den kriege ich.
Mhm. Ja, das ist ja auch
das ist
so.
Genau der Punkt, ja.
Und die Kofferraumtiere.
Es gibt bei Züchtern ja auch Bekannte von mir, die haben Scotch-Terrier, die haben das immer gemacht. Die hatten immer eine Vereinbarung mit dem Züchter, dass der Hund zurückkommen kann, wenn sie sterben. Vielleicht gibt es sowas auch im Tier.
Ja, oder dass man eine Backup-Option hat. Ja. Das hat schon Udo Jürgens anders gesungen.
Ja. Das ist wahr. Und man kann ja auch jung sterben, ne? Das ist ja auch nicht irgendwie total unrealistisch.
Auch, ja. Ich glaube, da ist viel wichtiger eigentlich, dass man die Versorgungskette geregelt hat für hinterher. Ne? Wenn mir was passiert, dass man weiß, wer hat das. Also hätte ich ein Tierheim, wäre ich damit sehr viel zufriedener als mit einer Altersvorsorge.
Wir müssen das nochmal kurz zusammenfassen, weil Renate hatte jetzt das Mikro nicht. Dass wir das noch einmal kurz sagen, was sie gesagt hat, damit es nachher hier drauf ist, ne?
Du oder ich? Du guckst so, als wäre das ein Fazit, was ich ziehe.
Nein, dann ich kann das auch gerade sagen. Also das ist halt grundsätzlich eine Meinung ist, die wir auch als, also ich auch als falsch sehe, dass man jetzt am bestimmten Alter keinen Hund mehr adoptieren darf, weil gerade wenn man in Rente ist, hat man tatsächlich Zeit für den Hund und es ist ja sehr individuell, wie fit ich bin. Ich kenne deutlich mehr Leute, die mit über 70 noch fit sind wie ein Turnschuh und Leute, die mit 30 schon keine 10 Meter laufen können, ohne Schnappatmung zu kriegen. Ja, ja. Und vielleicht ist der Hund dann bei den Rentnern, die richtig fit und rüstig sind, besser aufgehoben als bei jungen Leuten, die den ganzen Tag irgendwie vorm Computer sitzen.
Und es gibt ja auch nicht nur Hunde, die den ganzen Tag 3 Stunden laufen müssen, darf ich
auch
nicht vergessen.
Es gibt auch ältere Hunde in den Tierheimen.
Es gibt auch Rassen, die gar nicht den Anspruch
haben. Genau, entspanntere Rassen sowieso. Ja. Vielleicht nicht gerade den Mali nur als Welpen anschaffen, wenn man 82 ist, so. Vielleicht. Aber ansonsten?
Kommt drauf an, wenn ich Ultramarathonist bin, dann
zack. Auch das ist eine Option.
Marathonie? Weiß ich gar nicht.
Weiß ich nicht. War ich noch nie.
Ja. Noch mehr Wünsche? Anmerkungen? Irgendwas?
Also doch.
Ja, siehst das finde ich gut.
Sagt André jetzt genau das, was wir auch gerade... Ja, ich würde es halt mit offenen Karten, deswegen meinte ich das auch. Dass man das wirklich... Klar macht.
Ich glaube, wenn man jemanden hat, der in die Lücke springt, immer, ja. Ja, bitte. Ich glaube, du kriegst noch keinen Hund alleine, wenn du dahin gehst.
Leonard fragt, wie alt er sein muss, um noch Tiere aus dem Tierheim zu holen. Gott sei Dank muss er erst noch größer werden.
Generell, ich glaube, es gibt nicht generell, wir können mal Menschen angucken, die das besser wissen als wir. Ich würde sagen, es gibt nicht per se ein Cut-off, aber von unten ist es 18 oder nicht? Okay, also von unten ist das Mindestalter 18, das heißt, du kriegst nicht minderjährigen Hund. Aber nach oben raus per se gibt es keine Cut-off-Grenze, wo man sagt, per se am Telefon, nee, Entschuldigung, falsches Geburtsjahr, das geht nicht mehr.
Wenn es passt, aber halt nur, wenn wir
Mhm. Ja. Ja. Ja, das ist auch richtig so. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin sagten, dass das, was dann gesagt wird, hinterher nicht unbedingt das ist, was vorher war. Nochmal kurz nur dieses Thema, dass wenn man sich auch im Alter auf einen gewissen Hundetyp einschießt, der vielleicht einfach die körperlichen Fähigkeiten potenziell übersteigen könnte, wäre das zumindest. Ich muss sagen, das geht auch bei jungen Menschen. Ich finde, wenn auch so ganz schmale Frauen kommen und der Hund wiegt irgendwie 3 Kilo weniger als sie selbst und hat dann ein massives Aggressionsproblem oder Leinenführigkeitsproblem, dann finde ich es auch ein bisschen fraglich, den mitzugeben, weil ich denke, im Zweifelsfall ist der ja mit Bums dann unterwegs und schon schwer zu halten vielleicht. Ne?
Das kann wirklich schwierig sein. Also ich habe ja auch mir schon Gedanken gemacht, was ich im Alter mir dann für einen Hund anschaffe, wenn ich mich verkleinern möchte.
Verkleiden ja, vielleicht auch besser.
Verkleiden. Ab einem gewissen Alter verkleidet man sich besser. Nein, aber ich habe...
Hast du schon angefangen oder
nicht? Ja, nur, nee, ich habe schon angefangen.
Ah, ja, okay,
Ich war schon in der Maske heute Morgen und so. Aber dass man halt irgendwie schon so ein bisschen guckt. Ne? Wenn bei mir ist der Gedanke tatsächlich das erste Mal mit der Knieverletzung gekommen, dass ich mit über 60 Kilo Hundemasse an der Leine spazieren gehoppelt bin und noch nicht vernünftig laufen konnte. Und dann fängt man an zu denken, man fällt sich ja immer für viel jünger als man ist, aber trotzdem geht ja der Zahn der Zeit irgendwann weiter. Und da habe ich schon gedacht, was machst du, wenn du in 20 Jahren unterwegs bist, möchtest du dann noch so einen großen Hund haben? Also irgendwie, ich mag ja große Hunde sehr gern, aber ich glaube, irgendwann muss man dann schon drüber nachdenken, dass man ihn zumindest körperlich halten kann. Oder halt auch dieses Heben, das war bis jetzt ganz aktuell ja gewesen, aber dass man den Hund dann halt auch körperlich so ein bisschen...
Mhm. Wenn die älter werden, die 40 Kilo, wollen sie auch ins Auto gehoben werden. Mhm. Ja.
Genau, muss man auch mal drüber nachdenken. Ne? Mhm. Hat jetzt nichts mit Tierheim zu tun, aber so generell, man wird älter und so.
Sonst noch? Hinter mir, vor mir. Doch, die siehst du ja auch.
Die sehe ich dann. Ja. Sagt keiner was.
Ja.
Wie sieht das denn momentan aus mit den aktuellen Staubgefällen, die jetzt so in Paderborn hergehen, mit den ganzen Waschbären?
Staupe ist immer ein Hassthema für jeden Tierarzt und für jedes Veterinäramt. Also wir haben jedes Jahr überall immer Staupetiere. Wir haben, also ich kann mich an kein Jahr erinnern, in dem ich Tierarzt bin, wo ich keine Staupefälle hatte oder nicht, oder wusste, dass das hiesige Veterinäramt keine Staupefälle hat. Solange kein privater Hund, ich muss sagen, ich bin nicht mit den ganzen solche Leitlinien perfekt vertraut, aber was immer wichtig ist, ist, dass es quasi weg von uns Menschen, den Tieren und allen bleibt. Wenn ein Haustier oder dann halt eine, wie heißt es, Massentierhaltung oder sowas davon betroffen wäre, dann greifen auf alle Fälle hardcore alle möglichen Sperrbezirke. Es geht auch wohl im Gesetzestext eine Lücke, dass wenn ein richtiger Staubezug, also bislang sind es ja noch Einzelfälle, wenn ein richtiger Staubezug ist, dass Sperrbezirke verhängt werden, dann hat das Veterinäramt das Recht, auch jeden unserer Impfpässe zu kontrollieren und zu gucken, ob unsere Tiere perfekt geimpft sind. Staupe, da scheiden sich ein bisschen die Geister. Impfen manche nicht jährlich, weil es ein viraler Impfschutz ist, den du nicht jährlich aufbauen musst. Theoretisch, praktisch ist es wohl so, dass wenn das Veterinäramt dann Fragen hat zu deinem Staupe-Impfstatus deines Hundes, dann wird er eigentlich, sagt man, gekeult. Ne? Gekeult ist die unschöne Form für Euthanasie. Ich sag's aber extra so, dass es einem klar ist. Aber es gibt eigentlich tatsächlich nie, dass ich wüsste, dass es keine Waschbären oder so mehr ohne Staupe gibt.
Ja, gerade weil die Waschbären ja auch
in die Menschenregion gehen, ne? Deswegen sollen die Hunde gut geimpft sein, also tatsächlich. Das ist ja der einzige Schutz, den du machen kannst, damit es nicht überspringt in die normale Hundewelt oder Katzen nicht, aber in die normale Hundewelt. Was anderes kannst du nicht tun. Wäre dann aber, dass Wölfi Staupe positiv ist, dann geht die Luzi aber los und dann wäre er weg tatsächlich. Ne? Also das ist auch immer für uns schwierig, wenn dann jemand so ein, ich sag mal, so einen verrotzten Waschbären. Also die, das sind, also im Prinzip sind es die ja, die schon mal sitzen bleiben und nicht weggehen. Dann würde ich schon mal nicht hingehen quasi. Aber wenn man dann so einen verrotzten Waschbären zu uns in die Praxis bringt, die sehen eigentlich immer aus wie Staupeverdacht, dann haben wir die Maßgabe, die zu euthanasieren, ne? Und damit ist dann zu Ende, damit diese Kette unterbrochen wird. Ich hatte bislang erst ein paar Hunde mit Staupeverdacht aus dem Ausland tatsächlich, ohne jetzt irgendwelche Vorurteile zu schüren. Ist ein Riesenaufwand, sitzen alle auf der Isolierstation, du musst alles ausziehen, alles umziehen, du musst es extrem aufwendig nachweisen, aus Geweben, aus Spülproben, aus sonst was, bis du sagen kannst, der ist wirklich negativ. Und du musst jeden Staupeverdacht ans Veterinäramt melden tatsächlich auch und die entscheiden dann, was kommt. Also von daher würde ich als pragmatischste Lösung erstmal nur sehen, dass mein Tier einen extrem guten Staupeschutz hat. Und da muss man ja schon sagen, deswegen impfen wir auch Staupe zum Beispiel jährlich bei uns, weil wir gesagt haben, es hängt ja auch, ich meine, dieses ganze Theater, seit Corona kennt es wenigstens jeder, je öfter man impft, umso höher steigt ein Titer an und so. Es heißt ja nicht, dass wenn ich meinen Hund 3 Jahre nicht gegen Staupe geimpft habe und dann wieder, dass er gar keinen Impfschutz hat, aber er hat halt nicht einen sehr hohen. Das heißt, wenn ich jetzt da in Paderborn wohnen würde, wo du das gehört hast mit diesen vielen, dann würde ich zusehen, dass mein Hund einen sehr, sehr aktuellen jährlichen Staupeimpfschutz hat, dass auf alle Fälle der Titer dementsprechend hoch ist und ich mich sicher durch die Nachbarschaft bewegen kann. Ja. Dafür gibt es die Tierärztin des Vertrauens. Ja, ne? Genau. Ich sage an dieser Stelle immer auch gerne, jeder darf gehen, wann er möchte. Das sage ich auch immer beim Erste-Hilfe-Kurs. Wenn wir nämlich lange quatschen, und das ist ja sehr schön, aber manche Menschen haben ja Zeitdruck, die dürfen aufstehen. Man darf sich auch noch gerne was zu trinken bei Leonard und Max holen. Die stehen da nämlich schon sehr erwartungsvoll. Ich möchte bitte, dass 5 Menschen aufstehen und sich was zu trinken holen. Dankeschön. So. Genau. Noch Frage, noch irgendwas, was zu berichten ist. Oder Fragen an uns, Fragen, warum, nee, das haben wir schon erzählt. Wir hatten 2-mal schon die Folge, warum wir das überhaupt zusammen machen, da brauchen wir nichts mehr zu sagen.
Hatten wir das schon?
Ja, ja. Da gibt es zu Weihnachten eine Folge zu.
Okay.
Ja.
Und das ist, Nee, also, die anderen Bundesländer vermitteln alle auch innerhalb, ja. In NRW ist es so, dass die Hunde auch nur aus dem Tierheim geholt werden dürfen, die Hunde, die auf der Liste 1 stehen. Das heißt, ich dürfte mir jetzt auch kein Staffordshire Terrier aus einer Zucht holen, von irgendwo anders her.
Also aus meiner Zucht nicht.
Aus deiner Zucht nicht. Aber ich darf den in NRW halt aus dem Tierheim adoptieren, aber ich darf halt keine Züchter unterstützen. Und das Wissen, also da sollte man sich auch vorher informieren, wenn man sich bestimmte Rassen anschafft, weil auch das habe ich schon mal erlebt, dass so eine Rasse angeschafft wurde von einem Züchter. Es gibt ja auch tatsächlich immer noch auch gute Züchter, ne, die Wert drauf legen, da gesunde Tiere, wesensstarke Tiere zu züchten und dass dann ein Hund irgendwo anders angeschafft wurde und dann in NRW ist tatsächlich so, dass die dann wieder abgegeben werden müssen. Das heißt, wenn ich mir den Welpen vom Züchter aus Pusemuckel hole und ich melde den hier an und sage halt, dass der irgendwie vom Züchter kommt, dann ist der halt auch ratzfatz weg. Also er wird dann quasi enteignet und im Tierheim wieder abgegeben, was natürlich auch ziemlich blöd ist, aber irgendwo müssen sie die Regelungen wohl haben, damit nicht alle in Nachbarorte fahren und sich da wieder die Hunde anschaffen. Ne? Wenn man das, ja, es ist irgendwie alles ein bisschen blöd, aber anders funktioniert es wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Ja. So.
So, das ist alles, was ich dazu zu sagen habe.
Genau, das sagst du auch. Haben wir noch was oder nicht? Sonst würden wir schließen, oder?
Ja.
Dann schließen wir unsere Aufnahme immer, indem ich sage, und wir freuen uns schon auf nächste Woche Sonntagmorgen, wenn es wieder heißt.
Good morning, Pets.
So. Warte.